Und damit zu einem zentralen Tag der Nullerjahre, ein Tag, von dem jeder weiß, wo er noch genau war. Nämlich ich saß nachmittags bei einer Notarin mit meiner damaligen Ehefrau und hatte ein kleines Hartschalenkörbchen mit einem sehr, sehr süßen Baby darin auf dem Schoß und war dann einigermaßen entsetzt, als ich das Radio anmachte. Wir reden vom 11. September 2001. Ein Dienstag um 14.46 Uhr mitteleuropäischer Zeit schlug das erste Flugzeug in einen der beiden Zwillingstürme in Manhattan ein. 11 Minuten später um 14.57 Uhr folgte die Eilmeldung: Flugzeug auf World Trade Center gestürzt. Nähere Umschreibungen und Klassifikationen kamen dann später in der Tagesschau.
Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit, später nacheinander in sich zusammen. Gegen 10 Uhr stürzt ein Flugzeug auf das Gelände des Pentagon in Washington. Das Verteidigungsministerium geht teilweise in Flammen auf.
Die Welt war fassungslos und was danach passierte, bestimmte maßgeblich auch die weltweite Außenpolitik der Nullerjahre. Dr. Christoph von Marschall schrieb zu dieser Zeit bereits seit 10 Jahren für den Tagesspiegel, teilte die Meinungsseite und wechselte während des Afghanistan- und Irakkrieges dann 2005 nach Washington. Und heute ist er diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Marstall.
Einen schönen Ostermontag.
Wissen Sie noch, wo Sie waren? 9/11?
Ja, ich war in der Redaktion. Das war ja sozusagen vor den Jahren, die ich dann in Amerika verbracht habe. Und natürlich am Anfang dachte man an einen Unfall. Dann das zweite Flugzeug dachte man, es ist kein Unfall mehr. Und dann war die Welt eine völlig andere, ein tiefer Einschnitt, ein mindestens so tiefer Einschnitt wie jetzt der Ukraine-Krieg oder möglicherweise, das wissen wir noch nicht, der Iran-Krieg von Donald Trump.
Sie haben die Meinungsseite geleitet damals und dort Kommentare geschrieben. Für einen wurden Sie sogar ausgezeichnet. Und zwar am 13. Dezember 2001 schrieben Sie, Afghanistan könnte zum ersten sichtbaren Beispiel werden, dass der 11. September die Mechanismen internationaler Politik verändert hat. Am 7. Oktober ging der Krieg in Afghanistan dann aber erst los. Warum wussten Sie schon so schnell, das wird eine Zäsur?
Also wenn man die Bilder damals sah und diese tiefe Verletzung der Amerikaner mitten im Herzen sozusagen der Symbolstadt der USA, New York, dann war relativ klar, dass das nicht ohne Reaktion vonstatten gehen würde. Also die Amerikaner würden nicht sagen, das ist jetzt irgendwie eine polizeiliche Untersuchung und dann gucken wir mal, ob wir über die Vereinten Nationen irgendwie an diese Terrorgruppe rankommen, sondern das war relativ klar, dass die zurückschlagen würden. Und da man Osama bin Laden in Afghanistan wusste und damals die Situation ähnlich wie heute hat, dass die Taliban das Land beherrschten, aber halt die Terrororganisation dort ihre Anschläge planen ließen, kam es dann zu dem Angriff gegen Afghanistan. Das war ja auch der einzige Fall in der Geschichte der NATO, wo die den Verteidigungsfall ausgerufen hat und mehrere Verbünde sind mitgegangen, auch Deutschland. Der damalige Kanzler Schröder sprach von der unbedingten Solidarität. Das war dann 2 Jahre später beim Irakkrieg anders, was, glaube ich, die meisten heute richtig finden. Aber für mich war klar, dass dieser Schlag gegen Amerika und 3000 Tote, das war sozusagen der schlimmste Anschlag auf amerikanischem Territorium seit dem Zweiten Weltkrieg, Pearl Harbor und Pearl Harbor im amerikanischen Verständnis in Hawaii, das war unterhalb des Festlandes. Also es war wirklich tiefer Einschnitt, da ist die amerikanische Seele stark getroffen.
Eine Wunde, die George W. Bush heilen wollte, mit seiner typischen Art, einerseits bräsig, aber dann auf einmal doch auch wild entschlossen.
Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism.
Und er war zumindest so weit überzeugend, dass dann der spätere Verteidigungsminister Peter Strzok davon sprach, dass die Freiheit am Hindukusch verteidigt wurde. War das eigentlich eine Rhetorik, die jemals verfangen hat, aus Ihrer Sicht?
Na, es war eine steile Lernkurve für die Vereinigten Staaten, aber auch für uns Deutsche. Wir Deutschen kamen ja aus dieser Welt, in der man alles versucht, diplomatisch und durch Absprachen zu regeln. Und wenn Deutschland sich schon an einem Militäreinsatz auf der anderen Seite der Welt beteiligte, dann sollte das wenigstens auch zu einer Verbesserung führen. Nicht, wir glaubten ja, dass man mit Brunnenbau Mädchen in die Schulen Afghanistan zur Demokratie machen. Das war der deutsche Blick auf Afghanistan. gab es diese berühmte Petersberg-Konferenz bei Bonn, wo diese zivilen Ziele festgelegt wurden. Und die haben wir überhaupt nicht erreichen können. Die Amerikaner umgekehrt haben ihre Ziele. Es geht hauptsächlich darum, die Terrorgefahr wegzubekommen und zu erreichen, dass Afghanistan nie mehr in der Lage sein wird, dort unter den Taliban Terroreinheiten sich ausbilden zu lassen. Das haben die ja langfristig auch nicht erreicht. 25 Jahre später ist der Abzug der Amerikaner auch nicht koordiniert mit allen Verbündeten. Das haben wir vielleicht alles noch im Kopf. Also es ist eine Erfahrung, aus der hoffentlich die Vereinigten Staaten etwas gelernt haben und aus der hoffentlich auch wir Deutschen und Europäer was lernen, dass diese ganzen hochtrabenden Ziele, was man da erreichen möchte, wenn man schon militärische Gewalt einsetzt, dass das außerhalb unserer Reichweite ist.
Beim Irakkrieg sah es dann zumindest so weit aus, dass Gerhard Schröder sagte, da machen wir jetzt mal nicht mit, deutsche Beteiligung wurde ausgeschlossen, ich springe jetzt mal ein bisschen. 2005 kam dann bei uns in Deutschland Angela Merkel als erste weibliche Bundeskanzlerin an der Macht. Und dann blicken wir auf einmal auf die Hoffnungsfigur vieler, auf das Jahr 2008, in dem nämlich ein Mann namens Barack Obama gewählt wurde.
But tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Yes, we can. Hat er denn tatsächlich auch den Blick der Welt auf Amerika geändert? War im Grunde genommen der Kardinalfehler der Amerikaner im Grunde genommen überreagiert zu haben, durch ihn kompensiert?
Er hat diesen Kardinalfehler benannt. Er hat gesagt, dass er eine andere Politik machen möchte. Und dafür haben ihn die Deutschen, die Berliner, die Europäer bewundert. Man darf ja nicht vergessen, zum einzigen Auftritt, Wahlkampfauftritt Obamas in Europa, der war in Berlin an der Siegessäule, kamen ja über 200.000 Menschen. Das ist ja wesentlich mehr, als Barack Obama bei irgendeiner Veranstaltung in den USA erreicht hat. Also hier war der Idealismus, dass Amerika jetzt wieder zu dem Amerika wird, wie wir es sehen wollen, viel, viel größer als in Amerika selber. Und die Mittel, mit denen Barack Obama dann 8 Jahre lang Politik gemacht hat, ich fürchte, mit denen würde er heute auch keinen Erfolg mehr haben.
Er hat 2009 den Friedensnobelpreis erhalten und mir tatsächlich ist es komplett in den letzten 20 Jahren durchgegangen, dass er eigentlich der Präsident war, der die meisten, nämlich tausende mutmaßliche Terroristen da töten lassen. Nicht nur in Afghanistan, im Irak, sondern auch in Ländern, in denen die USA offiziell gar keinen Krieg geführt haben. Zum Beispiel in Jemen, Somalia und Pakistan. War das im Grunde genommen dann auch die europäische typische Tapsigkeit und Blindheit, Betriebsblindheit, im genommen diese Seite des Präsidenten nicht zu sehen?
Ja, weil wir diese Seite nicht so stark sehen wollten. Ich meine, wir sind einfach in einer völlig anderen Welt als vor Obama und vor 9/11. Es gibt halt diese Terroranschläge in der Welt und die Amerikaner, man kann das entweder kritisieren oder sagen, das ist ja auch ein Lernprozess. Da schickt man nicht mehr Truppen hin, wie man das in Afghanistan gemacht hat, sondern die technischen Möglichkeiten sind heute so, dass man Terrorzellen auch ausheben kann, dass man die mutmaßlichen Terroristen töten kann, ohne dort Boots on the ground zu schicken, also mit Bodentruppen reinzugehen. Und das hat Barack Obama genutzt. Er hat, glaube ich, doppelt so oft diese Methoden benutzt wie George W. Bush, dem wir das angelastet haben. Insofern haben wir da auch keinen wirklich objektiven Blick darauf, wie sich die Dinge entwickelt haben von George W. Bush zu Barack Obama. Und wir wollten halt immer diese nettere Seite sehen, dass er es gleichzeitig versucht hat mit Diplomatie. Er hat ja den Friedensnobelpreis bekommen, weil er sich bemüht hat um atomare Abrüstung. Das ist ja zum Schluss auch gelungen. Allerdings mehrere Monate, nachdem er den Friedensnobelpreis bekommen hat, er hat sozusagen Vorschusslorbeeren bekommen. Aber auch all diese Verträge mit Russland sind heute alle nicht mehr in Kraft. Und insofern ist die Welt heute viel gefährlicher. Und man kann auch sagen, dass sozusagen Barack Obamas Methoden nicht langfristig gewirkt haben, nicht nachhaltig gewirkt haben.
Der diplomatische Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels war Christoph von Marschall. Ich danke ganz herzlich über die Folgen von 9/11 und die amerikanische Prägung der Nullerjahre. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen noch schöne Ostern, Herr von Marschall. Dankeschön.
Ja, Ihnen auch. Frohe Ostern.
Tschüssi.